Also wir haben rund 100.000 Kinder aus suchtbelasteten Familien in der Schweiz. Und die haben zum Beispiel ein 6-mal höheres Risiko, eine Abhängigkeitserkrankung zu erleiden, aufgrund dessen, dass ihre Eltern oder ein Elternteil eine Abhängigkeitserkrankung hat.
Bald ist wieder Weihnachten und Silvester. Und das bedeutet, dass viele wieder mehr
Alkohol trinken.
Und als Vorsatz fürs neue Jahr nehmen sich viele wieder vor,
weniger zu trinken.
Genau. Aber wie kann man das durchziehen? Und wie viel Alkohol soll man überhaupt trinken? Gibt es da Empfehlungen? Wie merkt man, dass man selber oder jemand anderes, den man kennt, ein Alkoholproblem hat? Und wo kann man sich Hilfe holen? Das alles und noch viel mehr weiss der Sven Anders, der Leiter von der ZFPS, der Zürcher Fachstelle zur Prävention von Suchtmittelmissbrauch. Herzlich willkommen, Sven.
Danke vielmals. Hallo miteinander.
Hallo. Hallo.
Hallo Sven.
Und Sven, wir reden heute mit dir nicht nur über Alkohol, sondern auch über dich, beziehungsweise so wie du aufgewachsen bist, nämlich noch in der ehemaligen DDR. Finde ich mega spannend.
Also finde ich auch mega spannend, nicht nur du.
Schön, Gregor. Aber jetzt erst mal zurück zum Alkohol. Sven, was macht ZFPS genau, also Zürcher Fachstelle zur Prävention von Suchtmittelmissbrauch?
Ja, wir sind eine kantonale Fachstelle zur Suchtprävention, weil wir sind ein Teil von einem Verbund, von einem Stellenverbund, der im Kanton Zürich die Suchtprävention betreibt. Das Ganze im Auftrag der Gesundheitsdirektion. Und wir als kantonale Fachstelle sind spezialisiert auf die Substanzen. Du hast es schon erwähnt. Wir beschäftigen uns mit Alkohol, mit Medikamenten, mit Tabak, Nikotin, Cannabis und jetzt neuerdings auch mit Kokain. Und unsere Stelle ist die Stelle, die sich da mit dem Wissensmanagement befasst. Wir sind immer auf dem neuesten Stand, was halt so in den Medien läuft, was so neue Studien rauskommen. Und wir sind in diesem Verbund quasi die Stelle, die den Verbund auch mit Informationen versorgt. Also wir schauen, wir sind eng mit denen vernetzt, mit den regionalen Suchtpräventionsstellen, die dann vor Ort die Suchtprävention in den Gemeinden, in den Bezirken durchführen.
Wir tun uns da heute in unserem Gespräch ein bisschen konzentrieren auf den Alkoholkonsum, gerade hinsichtlich Weihnachtstag und Neujahr. Gibt's denn da eine Empfehlung zum Alkoholkonsum von eurer Seite?
Ja, wir haben in der Schweiz haben wir eine nationale Empfehlung. Und die nationale Empfehlung für risikoarmen Alkoholkonsum sieht vor, dass gesunde, erwachsene Männer nicht mehr als 2 Gläser pro Tag trinken und gesunde Frauen nicht mehr als 1 Glas pro Tag.
Also Glas heißt aber was? Also Glas Whisky oder Glas Bier?
Ja, das ist gut, dass du fragst. Wir sprechen da von sogenannten Standard-Drinks. Und ein Standard-Drink ist eine Stange Bier, also 0,33 Liter Bier, von einem Dezi Wein, von einem 4 Dezi Schnaps. Und ja, ich denke mal, das ist so eine Orientierung, wo sich jeder so finden kann, was man so trinkt. Bei Cocktails kommt es natürlich darauf an, was dann da an Schnaps drin ist, was da reinkommt. Das müsste man dann wie zusammenrechnen. Und diese Empfehlung gilt aber mit dem Hintergrund, und mindestens 2 Tage eine Pause einzulegen, also möglichst hintereinander, dass der Körper halt auch das Signal bekommt, Alkohol ist nicht immer im Blut und so kann auch das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln, vorgebeugt werden.
Apropos Pause, nach der Festtag nehmen sich ja dann viele vor, auch als Neujahrsvorsatz, aufhören mit dem Alkohol. Geht das überhaupt? Kann man das einfach so umsetzen von heute auf morgen?
Sicher sehr individuell zu betrachten. Grundsätzlich ist es sicher schwer, eine Verhaltensweise zu ändern, einfach von heute auf morgen, einfach so. Deswegen ist es wie bei jedem Laster oder bei jedem, was man verändern möchte, dass man sich da im Vorfeld erstmal einen Plan macht oder dass man erstmal weiß, ich will weniger trinken oder ich will ganz aufhören. Das sind ja 2 ganz verschiedene Dinge. Und dann halt auch einen Plan schmiedet, wie könnte ich das machen, wie könnte ich vorgehen, mache ich das von heute auf morgen, mache ich das stufenweise, mache ich das alleine. Erfahrungsgemäß ist es gut, wenn man noch einen Buddy hat, der einem dann unterstützt, der mitmacht, der mitzieht. Und wenn ich es dann umsetze, dass ich dann halt auch Alternativen habe, also dass ich mir dann auch überlege, ja, was könnte ich denn dann trinken, wenn ich im Ausgang bin, wenn ich zu Hause bin, zum Mittagessen oder was auch immer, dass ich also auch weiß, was habe ich für Alternativen. Und da gibt es zum Glück heute eine ganze Menge, aber das ist sicher wichtig.
Alkoholfreie Alternativen,
genau. Und da ist sicher wichtig, sich da einen Plan zu machen und dann kann das gelingen. Und man sollte sich vor allen Dingen die Ziele auch nicht zu hoch stecken, sondern immer realistische Ziele stecken.
Und wenn du sagst, es ist einfacher, wenn man einen Buddy hat oder so, ist es dann auch einfacher im Januar, im sogenannten Dry January, also wo man weniger trinkt oder gar nichts trinken. Findest du das eine gute Sache, so ein bisschen eine Aktion?
Ja, absolut. Ich finde es A, eine gute Sache und B, ist es eben auch genau die Idee, dass man in der Gruppe halt Unterstützung findet, dass man es halt miteinander macht, dass es halt wie ein Event in der Gruppe ist, dass man sich gegenseitig motiviert und auch guckt, wie viele haben das jetzt schon geschafft und was sind das für positive Auswirkungen, die da so berichtet werden. Und vielleicht ist es eben auch eine Challenge mit dem Kolleg, wer schafft es jetzt tatsächlich, die 4 Wochen durchzuhalten, weil das gar nicht so leicht ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal probiert habt?
Nein, aber wir zwei trinken eigentlich relativ wenig verglichen mit anderen. Okay. Ja.
Gut, dann...
Das ganze Jahr, the Dry January.
Das ist also sehr, sehr rühmlich und sehr positiv. Aber schon alleine diesen Monat mal abstinent zu leben und sich klar zu machen, ich kann gut ohne Alkohol existieren. Es beschäftigt mich nicht den Tag über oder am Abend. Ich bin nicht aggressiv. Ich habe keine schlechte Laune. Ich bin leistungsfähig. Und das Leben ist trotzdem schön und positiv. Oder ja, nicht jeden Tag, aber grundsätzlich so wie auch mit dem gewohnten Alkoholkonsum, das ist sicher eine wichtige Botschaft, das mal auszuprobieren, um sich selber so auch zu zeigen, dass man halt kein Problem hat, dass man wirklich keine Abhängigkeit A hat, was ja schon sehr extrem ist, aber auch keinen chronischen, regelmäßigen, risikoreichen Alkoholkonsum.
Und wie merkt man, dass man Alkoholproblem hat? Also oft Leute merken es gar nicht oder wollen es gar nicht wahrhaben oder für sie ist es nicht das Problem.
Also hier würde ich auf jeden Fall nochmal differenzieren wollen. Alkoholproblem ist halt ein Überbegriff. Ich persönlich spreche lieber von risikoreichem Konsum und von Abhängigkeit. Das sind zwei Phasen, die sich nicht entsprechen. Also die Abhängigkeit kommt dann erst am Ende. Und risikoreicher Konsum, das kann man halt relativ gut an zwei Beispielen festmachen. Da reden wir einmal von dem episodisch risikoreichen Konsum, also bei einer Gelegenheit zu viel trinken. Das ist das sogenannte Rauschtrinken, was überwiegend von jungen Erwachsenen praktiziert wird und von Jugendlichen, also was man so wahrnimmt. Und das ist auf relativ hohem Niveau stabil. Und dann haben wir das andere Phänomen des risikoreichen chronischen Konsums. Das heißt also über einen längeren Zeitraum regelmäßig bis täglich Alkohol zu konsumieren. Und das Phänomen haben wir dann hauptsächlich bei den älteren Menschen, so sagen wir mal tendenziell so mit dem Alter um die 60 plus. Und das ist mal dieser risikoreiche Konsum und dann differenzieren wir nochmal bis zur Abhängigkeit. Also da sind dann eben diese Schritte vorher da, risikoreich oder bei einer Gelegenheit zu viel und dann kann das in einer Abhängigkeit münden. Und bei einer Abhängigkeit gibt es dann ganz spezielle Kennzeichen, also an denen man erkennt, dass man eine Abhängigkeit hat. Die sind definiert nach WHO, da gibt es 6 Merkmale, ich werde die mal kurz nennen. Das ist A, der Kontrollverlust. Das heißt also, ich kann über den Beginn und über das Ende und die Menge des Konsums nicht mehr wirklich selber entscheiden. Dann haben wir das sogenannte Craving. Und das haben wir beim Ausbleiben des Konsums entsteht das starke Verlangen, wieder zu konsumieren. Also ja, wenn dann der Rausch nachlässt, dass man dann sagt, ich muss wieder trinken.
Entzugserscheinung.
Genau, Entzugserscheinung.
Ist es denn körperlich oder psychisch?
Beides. Mhm. Es ist beides. Es ist körperlich und es ist psychisch und man merkt es eben dann daran, dass man sich damit beschäftigt. Habe ich noch genug Alkohol? Gehe ich am Abend nochmal los, obwohl das mega mühsam ist? Und ich brauche halt die Gewissheit, ich habe den Stoff zu Hause. Also ich habe Alkohol zu Hause. Und dann haben wir die Toleranzentwicklung. Also durch die Gewöhnung an die regelmäßigen Mengen wird immer mehr nötig, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Das ist also auch so eine Steigerung der Konsummenge. Dann haben wir Entzugssyndrom. Das geht in das, was wir eben schon gesagt haben. Also bei der Beendigung des Konsums treten körperliche oder psychische Entzugssymptome auf. Und das können unter anderem Unruhe, Anspannung, Zittern, Übelkeit, Reizbarkeit, Aggressivität als Anzeichen sein, die man auch wahrnehmen kann, wenn man mit jemandem in Kontakt kommt. Und dann gibt es noch das weitere Zeichen, dass sich alles auf den Konsum einengt. Also es geht nur noch um die Beschaffung und um den Konsum und um die Erholung vom Konsum. Also der Konsum steht im Mittelpunkt und mein Leben engt sich auf das ein. Und das Letzte ist die Fortsetzung des Konsums trotz schädlicher Folgen. Na, und da reden wir von Konflikten in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz, gesundheitliche Folgen oder auch juristische Probleme. Und drei von diesen genannten Kriterien müssen über einen Zeitraum von 12 Monaten vorliegen oder über einen längeren Zeitraum. Das können auch mal 3 Monate sein, wenn es intensiv ist. Also da kommt es ein bisschen drauf an.
Und was macht man, wenn man denn das Gefühl hat, also man ist betroffen?
Also wichtig ist mal, dass man sich dessen bewusst wird und dass man darüber redet. Dass man halt nicht alleine ist, dass man sich unterstützt fühlt. Und das sollte man am besten mit naheliegenden Personen machen. Idealerweise vielleicht auch, wenn man einen Hausarzt hat, was sehr anzuraten ist, dass man das auch mal mit dem Hausarzt bespricht. Und dass man so es mal artikuliert. Und wenn man in der Lage ist, sich Hilfe zu holen, dann sollte man sich an eine regionale Suchtberatungsstelle wenden. Also nicht eine Präventionsstelle, sondern eine Suchtberatungsstelle. Und wenn man das aber selber nicht kann, dann wäre es halt wichtig, dass man mit der Person, mit der Bezugsperson einen Weg findet, dass die einen unterstützt und dann bei so einer Stelle anruft und das Ganze aufgleist und dann gemeinsam auch mit der Person dahin geht.
Sven, was kann man denn machen, wenn man das Gefühl hat im Umfeld, dass jemand ein Alkoholproblem hat?
Ja, also wichtig ist, dass man halt seine Vermutung irgendwie auch so ein bisschen abstützt. Das heißt also, dass man das beobachtet und dass man nicht bei der ersten Überlegung schon irgendwie reinschießt und irgendeine Vermutung äußert, sondern dass man halt das beobachtet. Und wenn man was beobachtet hat, dass man eben sieht, es hat jemand offensichtlich ein Problem in der Familie und trinkt zu viel, hat bestimmte Anzeichen, die ich vorhin genannt habe, dass man halt die geliebte Person anspricht. Und dass man einen Moment wählt, wo die Person möglichst nüchtern ist, also nicht in einem stark berauschten Zustand. Und dass man dann seine Sorge äußert und sagt, ich mache mir Sorgen um dich. Ich habe das und das beobachtet, mit Ich-Botschaften arbeitet. Und die Person fragt, ob sie da was dazu sagen möchte, dass man das Einverständnis holt und dann abwarten, wie die Person damit umgeht. Und wenn sie sich dann öffnet und sagt, ja, ich habe da auch das Gefühl, irgendwie ein Problem zu haben und ich weiß nicht so richtig so, dass man dann halt die Unterstützung anbietet und sich dann auch informiert als angehörige Person und eine Suchtberatungsstelle dann für die Person auch ausfindig macht und sie dann auch auf dem Weg dahin begleitet. Wenn die Person aber das verneint und wenn die Person sagt, nee, das ich will da nicht drüber reden, dass man das dann eben auch akzeptiert und dass man dann halt schauen muss, dass man dann beobachten muss und dass man vielleicht nochmal einen neuen Zeitpunkt wählt und so ein bisschen dran bleibt und nicht immer das Gefühl, das muss sofort irgendwie jetzt geklärt werden, sondern es ist für die Person ja auch ein schwieriger Prozess. Die Menschen wissen dann meistens auch, dass sie ein Problem haben. Also sie haben das schon meistens auch wahrgenommen, aber es ist halt schwer, darüber zu reden. Und es ist halt natürlich auch ein Tabu, darüber zu reden. Und deswegen muss man da behutsam vorgehen.
Bei der Arbeit, mit einem Arbeitskollegen, ja, da stelle ich es mir noch schwieriger vor.
Ach, das gibt es ja dann auch gesagt, dass man vielleicht etwas schmeckt, oder? Dass man denkt, Alkohol, oder hat er jetzt gerade getrunken oder die, und es ist irgendwie am Vormittag oder so Sachen, so Finesse. Mhm. Was macht man denn?
Ja, also das sind sicher auch nochmal so Anzeichen, oder? So die typische Alkoholfahne, die Leistungsfähigkeit, die offensichtlich weniger gut ist, das zu spät kommen, das nicht mehr verbindlich sein. Das sind sicher so Anzeichen, die das widerspiegeln können, aber eben nicht müssen. Deswegen ist es wichtig, da gut zu beobachten und nicht nur zu vermuten und dann aber auch den Arbeitskollegen, wenn es einem wichtig ist. Also wenn mir das wichtig ist, persönlich oder auch vom Arbeitsprozess her, die Person anzusprechen und zu sagen, du, ich habe das und das beobachtet und ich mache mir Sorgen um dich und kann ich dich unterstützen. Aber andersherum, wenn das der Vorgesetzte ist, oder? Also wenn ein Vorgesetzter das beobachtet, der hat dann sogar die Pflicht, die Person anzusprechen. Also der Arbeitgeber hat eine Fürsorgepflicht und muss dann auch seine Arbeitnehmenden entsprechend darauf ansprechen und muss versuchen, ihnen auch Möglichkeiten zu geben, sie zu unterstützen. Aber als Kolleg, als Arbeitskolleg bist du nicht dazu verpflichtet, du bist aber verpflichtet, den Arbeitgeber zu unterstützen, grundsätzlich. Ne? Also wenn du das jetzt vorsätzlich verschweigen würdest und es gäbe dann einen Arbeitsunfall, der daraus resultiert, dann ist es vielleicht nochmal was anderes. Aber grundsätzlich habe ich als Kollege nicht die Pflicht, den Kolleg dann anzuzeigen oder zu sagen, hier, du musst jetzt da dir mal Hilfe holen. Aber wichtig ist, es geht ja um die Menschen, die die Hilfe brauchen und für die es mega schwer ist, Hilfe anzunehmen. Und die zu unterstützen, ist mega wertvoll. Und das ist auch ein wichtiger Teil in unserer Arbeit, darüber zu sensibilisieren, über das Erkennen von psychoaktiven, substanzbedingten Problemen und dann auch ins Handeln zu kommen und den Menschen Unterstützung anzubieten und Hilfsangebote anzubieten, die sie dann auch niederschwellig wahrnehmen können.
Was ich vorhin spannend gefunden habe, du hast das sogenannte Rauschtrinken angesprochen, das machen Jugendliche.
Ja, das machen überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene.
Junge Erwachsene. Das ist mir eben auch schon aufgefallen, wenn ich in der Stadt bin, jetzt hier in Zürich oder auch sonst in einer anderen Schweizer Stadt oder auch im Ausland, dass so viele Jugendliche trinken. Dann siehst du sie, dann laufen sie rum schon mit ihren Flaschen, Alkohol und Softdrinks und mischen alles. Und oder in Spanien hat es jetzt Zeit lang, nicht, sie noch die Botellons, hat es geheißen, oder das Treffen, wo es wirklich nur ums Saufen gegangen ist. Prävention in den Schulen. Müssen wir da mehr machen?
Ja, das lässt sich. Also da ist wirklich viel passiert. Das kann ich so sagen. Also ich bin ja auch vom Alter her, wir haben es zwar nicht erwähnt, aber wir sind alle ungefähr ähnlich alt. Und unsere Schullaufbahn liegt schon eine Weile zurück. Aber heutzutage ist es halt Usus, dass die Suchtprävention einen direkten Zugang in die Schulen hat. Also wir haben in den 90er Jahren diese Blattspitzproblematik gehabt in Zürich. Daraufhin hat sich eben dieses Vier-Säulen-Konzept in der Stadt entwickelt, wo die Prävention eben eine wichtige Säule ist. Und die ist halt verankert in ganz vielen Settings, nennen wir das. Und die Schule ist ein ganz wichtiges. Und da sind wir im Primarschulalter, sogar im Kindergarten schon und auch im Sekundarschulalter aktiv und dann auch in den weiterführenden Schulen, also Sek-2-Schulen, sind wir auch aktiv, Berufsschulen. Also ich glaube, da ist einiges passiert. Da gibt es Lehrmittel, ganz viele Lehrmittel für die Lehrpersonen, dass sie einfach ohne großen Aufwand die Thematik rausziehen können zum Thema Alkohol zum Beispiel oder zum Thema Cannabis und dann dort die Schülerinnen und Schüler erarbeiten lassen können, was da wichtig wäre zu wissen und auch quasi also ihnen Empfehlungen zu geben, was für sie entsprechend auch wichtig ist. Also sie werden schon früh mit dem Thema sensibilisiert. Und so als Feedback aus dem Feld, ich war gerade jetzt letzte Woche an einem runden Tisch in der Gemeinde oder in dem Bezirk mit mehreren Gemeindevertretern. Und da hat die Jugendarbeit eben auch berichtet, dass es erstaunlich weniges Thema ist, Substanzen in der Jugendarbeit. Also das ist für ihn offensichtlich im Moment wirklich ein Trend, wo wenig so Thema Alkohol, andere Substanzen, auch Nikotin. Also sie sind im Moment sehr gesundheitsbewusst eher unterwegs. Und wir haben mal die vorsichtige, positive Schlussfolgerung daraus gezogen, dass das vielleicht auch ein Stück weit an der Präventionsarbeit liegen könnte. Also dass das halt wirklich auch wirkt und dass es so auch dazu führt, dass per se die Jugendlichen eben nicht alles ausprobieren, bis man mal die Erfahrung gemacht hat, dass es einem nicht gut tut, sondern dass man vielleicht vorher schon sich informiert und sagt, das will ich, so weit gehe ich und das will ich nicht und so weit gehe ich nicht.
Sven, bei der Alkoholsuchtkrankheit ist oft auch das Umfeld betroffen, also die sogenannte Co-Abhängigkeit. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist und vielleicht sagen, was können die Leute unternehmen? Mhm.
Ja, also die Co-Abhängigkeit ist schlussendlich keine eigenständige Krankheit. Es betrifft natürlich die Angehörigen und es fällt ihnen schwer, sich vom Suchtkranken abzugrenzen. Und sie werden in diese sogenannte Suchtspirale mit hineingezogen. Die co-abhängigen Angehörigen, die leiden oft auch physisch, psychisch und sozial unter den Krankheitsfolgen des Partners. Und da gibt es dann verschiedene Phasen, wo sie den Partner erst beschützen, dann kontrollieren sie ihn und irgendwann gibt es vielleicht auch noch aggressives Verhalten gegenüber der angehörigen Person. Das ist sehr individuell. Und was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, neben der Co-Abhängigkeit sind eben auch noch die Kinder. Also wir haben rund 100.000 Sucht Kinder aus suchtbelasteten Familien in der Schweiz. Und die haben zum Beispiel ein 6-mal höheres Risiko, eine Abhängigkeitserkrankung zu erleiden, aufgrund dessen, dass ihre Eltern oder ein Elternteil eine Abhängigkeitserkrankung hat. Und da ist es genau das Gleiche. Da empfehle ich eben auch, als angehörige Person, also als die Person, die nicht die Abhängigkeitserkrankung hat, sich Hilfe zu holen bei einer Fachstelle. Na, das kann bei uns, kann man anrufen, wir triagieren das, aber in der Regel sind dann auch hier wieder die Suchtberatungsstellen die Stellen, die dann vor Ort die Beratungsgespräche führen und die dann auch gegebenenfalls in Therapie aufgleisen könnten.
Das könnte auch die Kinder machen.
Das können auch die Kinder machen. Natürlich ist es sehr schwierig und schwer vorstellbar, dass Kinder sich selber bei so einer Stelle melden. Dabei ist eben wieder wichtig, wenn Angehörige oder Bezugspersonen in der Familie, wo die Kinder irgendwo sind, die nicht davon betroffen sind, dass die dann eben diese Suchtberatungsstelle aufgleisen. Und da gibt es zum Beispiel verschiedene Angebote. Das heißt dann Tukan zum Beispiel im Bezirk Bülach, wo wirklich speziell für die Kinder ein Angebot vorhanden ist.
Sven, jetzt zu dir, zu deiner persönlichen Geschichte. Du bist ja in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen. Hättest du eigentlich so, wie man heute überall Alkohol kann kaufen, hättest du das dort gegeben damals?
Auf jeden Fall. Also Alkohol war in der ehemaligen DDR omnipräsent. Ah. Ich habe natürlich, ich war vom Alter her 13, als die Mauer fiel. Also ich habe da selber aktiv überhaupt keinen Bezug zum Alkohol gehabt, aber ich habe es natürlich wahrgenommen. Und in der Kaufhalle hat man dann das Bier da aus den Bierkästen genommen, hat es in so einem Netz dann nach Hause getragen. Das war völlig normal. Und was auch noch spannend war, es gab im Arbeitsprozess häufig, wenn mal jemand Geburtstag hatte, hat man dann einfach eine Flasche Prosecco, Rotkäppchensekt dann in der Regel, mitgenommen und dann auf Arbeit in der Mittagspause oder am Frühstück oder also man hat Alkohol am Arbeitsplatz konsumiert und es war relativ, ja, offen und unproblematisch. Also unproblematisch im Sinne, man hatte kein Problembewusstsein.
Und man hätte es auch können leisten oder ist das teurer denn? Ist das ein Luxusgut gewesen oder?
Nein, es war auch günstig wie heute. Das war für jeder Mann und jede Frau, gut erhältlich und günstig.
Du bist in Halle, das ist in der Nähe von Leipzig, aufgewachsen. Wie muss man sich das vorstellen? In einer Wohnung oder wie ist das? Das klingt jetzt, als ob du von einem anderen Stern wärst, gell? Aber ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen, der in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist und die haben, glaube ich, kein Telefon gehabt. Es hat nur ein Telefon im ganzen Wohnblock gehabt. Das Bad weiss jetzt nicht mehr. Gut, das war ja auch bei uns früher so gewesen, dass vielleicht die Toilette auf dem Gang war, aber das Telefon, wo wir ein Telefon schon gehabt haben, haben die noch kein Telefon gehabt. Aber wie muss man sich das vorstellen? In einer Wohnung, in einem Haus?
Ja, also ich habe klassisch in so einem 5-Etagen Betonblock gewohnt. Das hieß, oder das heißt immer noch so, Halle Neustadt. Das hat man also damals extra an Halle, an die Altstadt dran gebaut. Eine riesengroße Siedlung mit solchen Beton.
Also die Platte?
Die Plattenbauten, genau, die klassischen, die man so kennt. Genau in so einem klassischen Ding habe ich gewohnt, aber eben nur 5 Etagen, nicht 10. Also das war insofern noch erträglich. Und ja, wir haben oben im 5. Stock gewohnt. Es war eine 3,5 Zimmerwohnung. Ich habe mir das Kinderzimmer mit meiner Schwester geteilt, meine Eltern ein Schlafzimmer. Wir hatten ein kleines Bad, einen kleinen Flur, eine kleine Küche mit einer Durchreiche und ein kleines Wohnzimmer. Die Wohnung war insgesamt 65 Quadratmeter groß und wir hatten einen kleinen Balkon, wo wir dann auch die Wäsche aufhängen konnten.
Sogar.
Ja? Und das war alles standardmäßig gleich. Das heißt, jede Wohnung war gleich, außer die Seitenverkehrtheit. Ne? Also immer der Nachbar hat genau das Gegenstück gehabt, also spiegelverkehrt. Aber es waren alle Wohnungen gleich und dann gab es eben 3,5-Zimmer-Wohnungen und 4,5-Zimmer-Wohnungen. Es gab auch noch ein paar wenige 5,5-Zimmer-Wohnungen, aber es war eher bescheiden und man hat verdichtet gebaut. Das kann man heute so.
Das ist schnell.
Und noch kurz wegen Telefon. Ist so, wir hatten das Glück, wir hatten ein Telefon und es gab noch ein zweites im Haus. Das war so ein klassisches Telefon mit einer Wählscheibe. Und man hat aber die Vermutung gehabt, dass der zweite, der im Haus das Telefon hat, dass der eventuell bei der Staatssicherheit sein könnte und dass man eventuell auch so die Möglichkeit haben könnte, mitzuhören, wenn wir telefonieren.
Mhm. Also nochmal 2 Telefone denn in dem Gebäude, wo wir gesehen sind.
In dem Hauseingang. Also ich habe im Block 353 Haus 3 gewohnt, ja. Oder? Und in jedem Eingang von diesem Block gab es dann eben 10 Wohnungen. Und in dem Block waren dann insgesamt so 10 Eingänge und so war dann vielleicht in dem Block gab es dann da vielleicht 20 Telefone.
Und der Fernseher haben wir auch gehabt?
Fernseher haben wir auch gehabt. Ja, und der war aber auch erstmal schwarz-weiß. Und wir hatten drei Programme. Wir hatten DDR1, DDR2 und ARD.
Das heisst, wie haben wir die empfangen? Also ARD ist
gesagt, ja,
das
deutsche
Westfernsehen.
Westfernsehen, genau, das erste deutsche.
Unzensiert?
Ja.
Ist gegangen, ja. Okay.
Ja, und es war halt so über diese Antennenfunktion möglich. Es kam halt über die Antenne vom Dach, kam das halt rein, offiziell. Wir hatten aber leider kein ZDF. Ich weiß noch, damals als Kind fand ich die Schlümpfe mega super spannend und konnte immer nur bei meiner Oma, wenn ich in Sangerhausen war, die hatten nämlich ZDF inoffiziell. Das ist auch in Sachsen-Anhalt, ein bisschen nördlich von Halle. Das ist also so eine Stunde weg. Da konnte ich dann eben die Schlümpfe gucken.
Oh, immerhin.
Aber als Kind, ist es einem bewusst, was dort abgelaufen ist, oder ist es normales Leben gewesen?
Also es war ganz normales Leben. Also es gab diese Dinge, dass man halt hört, es könnte jemand bei der Stasi sein, es könnte jemand halt was mithören. Das gab es, und wir hatten Westverwandte, und dadurch haben wir auch immer mal ein Päckchen bekommen, so dieses klassische Westpaket. Und dann waren da halt, wir haben auch mal gebrauchte Kleidung bekommen von unseren Verwandten, und da war einmal eine Jacke dabei, das weiß ich noch, so eine dünne Jacke, da war hinten ein Adler drauf. Und die hatte ich in der Schule an, und es war offensichtlich, dass das keine landeseigene Produktion war, und die musste ich dann zu Hause lassen, die durfte ich dann nicht mehr anziehen. Das war wahrscheinlich die Verbindung zum Bundesadler irgendwie, das war mir erstmal noch gar nicht so bewusst. Aber das
auch
erst
Zeit für Westdeutsche Adler jetzt.
Aber genau, es ist halt so diese Symbolik, quasi nicht Hammer-Sichel-Ehrenkranz, sondern eben der Bundesadler.
Und wie ist denn das so? Also wie ist denn jemand auf dich zugekommen oder
Lehrer? Ja, der Lehrer hat dann gesagt, hier, die Jacke nicht mehr anziehen.
Okay. Und hat man dann irgendwie Bammel oder denkt dann, ui, oder einfach abziehen und Schluss und fertig?
Ich glaube, man sagt es dann zu Hause, und dann sind die Eltern, glaube ich, auch sensibel gewesen, zu sagen, wir machen das auch.
Mhm.
Ja. Aber man hat sonst, wir haben halt Sozialkunde gehabt, oder wir haben Einführung in die sozialistische Arbeit gehabt, also auch so praktisch, also wo wir dann an die Werkbänke konnten und feilen konnten, und dann hieß es halt wirklich Einführung in die sozialistische Produktion. Also da haben wir schon einiges infiltriert bekommen, aber man hat es nicht so kritisch hinterfragt. Es war halt einfach so. Es gab auch immer einer, der hat die Wandzeitung mit tollen Artikeln bestücken müssen, was jetzt gerade der Staat oder welche Fabrik, welches Werk jetzt was Besonderes geleistet hat. Zum Beispiel, es gab schon so besondere Dinge, oder auch dieses Jungpionierwesen, dieses FDJlerwesen. Ich weiß nicht, ob man das kennt in der Schweiz. Die Jungpioniere, die halt dann, wir sind zum Appell angetreten einmal in der Woche, und die Jungpioniere hatten ein blaues oder ein rotes Halstuch um, das musste man dann anziehen, hatte man noch so eine weiße Bluse, wo dann noch so ein Stempel drauf war, und die jungen Erwachsenen, die achte Klasse, die hatten dann so Blusen, so FDJler-Blusen. Da ging es wirklich darum, die Jugend halt schon früh in diese sozialistische Überzeugungsarbeit zu integrieren und auch Freizeitangebote so zu machen, dass man halt wirklich da schön auf Kurs ist und das gar nicht merkt, vielleicht andersrum sein könnte, dass bei uns was im System nicht stimmt und das kapitalistische Ausland vielleicht besser sein könnte.
Wie ist es eigentlich mit dem Kultauto, mit dem Trabi gewesen, das DDR-Auto? Ich glaube, da hätte man ganz lange drauf müssen warten. Habt ihr so ein Auto gehabt? Haben nicht alle von mir gehabt, oder?
Nein, wir haben nicht so ein modernes Fahrzeug gehabt.
Das ist modern.
Das war halt das Neueste, was es gibt, oder? Es war das Must-Have, das war also wirklich sehr gefragt. Aber die Wartezeiten waren halt über 10 Jahre teilweise. Ja. Und meine Eltern hatten einen alten Wartburg 311. Und im Nachhinein war das eigentlich das viel coolere Auto. Der war halt viel älter, ein bisschen so ein Porsche, so ein alter Porsche, so von der Form her, war rot, hatte weiße Streifen auf der Seite und halt auch Zweitakter, ne? Also auch richtig schön so blaue Dunstwolke hinten raus, wenn man den angeworfen hat. Und mit dem sind wir gefahren, und der hatte viel mehr Platz auch. Also, aber der war eben alt. Und der Trabi, der war halt nagelneu aus der Fabrik, ne? Und das hatte irgendwie doch einen recht hohen Status.
Und Wartburg ist auch eine DDR-Marke?
Ja, auch eine DDR-Marke. Okay. Aber halt schon ein bisschen massiver und auch teurer. Also der Wartburg, der war aus Metall, und der Trabant war ja aus Kunststoffpressmaterial.
Und dann 1989, also Fall von der Mauer. Wie hast du das erlebt?
Also für mich war das Vierschichtig, am Anfang war es beängstigend. Also am Anfang, weiß ich noch so, wo diese Montagsdemonstration losging, die gab es bei uns auch. Da sind auf dem Marktplatz dann überall diese NVA, also diese Armeefahrzeuge gestanden, wo Militär drin saß, oder die sind dann da draußen rumgestanden mit Waffe am Körper. Das war immer montags und das ist immer mehr geworden. Und das hat mich am Anfang echt so ein bisschen beängstigt als Kind.
Wir sind das Volk, ist ja die berühmte Rolle gesehen, wo man dort...
Genau, und das war immer Montagabends, ne, im Montag, November, genau. Oder also Oktober, November, wenn es dunkel ist und kalt ist und so. Ne? Also wirklich eine ganz dunkle Zeit hatte ich das, also ich habe das als eher dunkel abgespeichert. Und dann, als dann plötzlich hieß, jetzt ist die Mauer offen oder die Grenze offen, dann sind wir, also sprich meine Mutter und meine Schwester, direkt ein paar Tage oder also unmittelbar das Wochenende danach drauf, keine Ahnung, sind wir nach Berlin gefahren und haben dort das Begrüßungsgeld abgeholt. Und das war für mich das absolute Highlight. Das waren also 100 Westmark pro Person, egal volljährig oder nicht.
Wo hätten wir das rein abholen?
Und ich weiß gar nicht mehr genau. Das waren wahrscheinlich einfach, die haben dann irgendwelche Stellen eingerichtet. Waren eigentlich bei der Stadt. Also es gab, die Stadt hat dann irgendwo eine Auszahlungsstellen eingerichtet, wo dann die DDR-Bürger
ihr Begrüßungsgeld aufkaufen.
Genau, die haben das dann irgendwie registriert. Vielleicht konnte man es auch irgendwo zweimal abholen, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall Highlight. Und ich weiß noch, ich habe mir direkt einen Kassettenrekorder gekauft mit einem Doppelkassettendeck. Weil ich hatte immer einen Sternrekorder, DDR-Rekorder, der war halt nur ein Eindeck. Und ich habe immer Musik aufgenommen. Ich habe immer West-Hitparade gehört am Freitagabend auf NDR 1, glaube ich. Und habe dann dort so Musik mitgeschnitten. Und konnte das aber nicht überspielen, oder? Weil ich ja nur ein Eindeck hatte. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist es. Und dann habe ich mir da so ein völliges, billiges Schrottradio eigentlich gekauft im Nachhinein. Aber ich war mega happy dann damals. Also das ist sehr positiv.
Das habe ich übrigens auch gemacht. Track und Play, immer am Sonntag ist die Parade in der Schweiz, glaube ich, um 3 oder so.
Ja, ja. Rack-Play. Und weißt du hast dann mit 2 Finger oder 3 Finger hast gewartet, oder?
Genau.
Und dann hast du genervt, wenn zwischendurch plötzlich der Moderator drin geredet und gesagt, nein, jetzt muss ich wieder anfahren und muss wieder eine Woche warten.
Also, genau, nicht ausgespielt. Ja, genau. Das ist schön. Das heißt, sind wir eben ähnlich aufgewachsen. Ich habe sogar vom Fernseher Miami Vice Musik aufgenommen.
Hätte man das können schauen? Also, ist das nachher schon gesehen?
Das war ARD. Also, das war ARD und das war noch zu DDR-Zeiten. Ja, und eben Miami Vice hat sich auch mit Drogen, mit Kokain beschäftigt. Insofern bin ich vielleicht heute affin in die Richtung. Nein, Spaß beiseite. Aber ich wollte noch kurz was sagen wegen DDR-Zeit und dann Wende. Was ich auch noch empfunden habe, war so die Schulzeit dann danach, das war alles ein bisschen wilder Westen. Also ich war in der 8. Klasse, dann kam diese Wende plötzlich von heute auf morgen. Keiner hatte eine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Ich war eigentlich noch in diesem Sekundarschulmodus und hatte dann aber die Möglichkeit, in so eine Übergangsklasse zu gehen, um dann Abitur zu machen, weil vorher wäre Abitur nur mit 3 Jahre Armeeverpflichtungen gegangen. Das heißt also, man hätte sich vorher verpflichten müssen, dann lange zur Armee zu gehen, um Abitur machen zu dürfen. Also das war auch schon wieder so eine Verbindung, ne? Bildung und...
Frauen auch oder nur mehr Männer?
Nur Männer.
Mann.
Aber, und das war für mich irgendwie damals klar, das will ich nicht. Und deswegen hätte ich wegen dem wahrscheinlich auch kein Abitur gemacht und hätte auch kein Studium machen können. Und so war das dann aber wilder Westen, habe dann die Möglichkeit bekommen, in dieses normale West-Schulsystem dann zu kommen. Ab der 10. war ich dann auf dem Gymnasium und konnte dann in der 12. Klasse ganz normal Abitur machen nach westlichem Standard. Und man konnte dann in diesen Jahren alles Mögliche kaufen plötzlich. Ne? Also wir hatten ja erst noch DDR-Geld und mussten dann irgendwie das Dreifache oder so dafür bezahlen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber es gab so eine Übergangszeit. Und dann gab es alles und man hatte kein Geld, oder? Und Kollegen von mir sind dann, die haben so provisorische Zelte aufgebaut, wo sie Lebensmittel, Videorekorder, Fernseher, alles verkauft haben. Und das sind die hinten eingestiegen und haben das aufgeschnitten und haben dann hinten die Videorekorder rausgeholt und haben die dann irgendwie andersweitig vertickt. Also es war alles möglich. Das war wirklich unglaublich. Also wirklich sehr, sehr erfreulich und ich bin immer noch mega dankbar, dass ich das erleben durfte, dass ich zur richtigen Zeit auf die Welt gekommen bin und ich heute hier in der Schweiz sein kann.
Sven, denn für dich ist eigentlich der Fall von der Mauer ein Glücksfall gesehen oder eigentlich positiv. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, was ihr als negativ betrachtet habt.
Absolut. Also gerade die Generation, die jetzt damals so alt war wie wir jetzt so, ne, also so Mitte 40, mitten im Leben, seinen Job schon aufgebaut, seine Karriere, berufliche, familiäre Karriere aufgebaut. Da gab es einige, für die war das mega schwierig, weil dann plötzlich alles oder vieles geschlossen worden ist. Diese volkseigenen Betriebe wurden dann halt reihenweise zugemacht, weil sie eben nicht rentabel waren, weil sie runtergekommen waren, weil sie nicht existenziell, also sie konnten nicht auf dem Markt bestehen, und zwar also in dem neuen, in der freien Marktwirtschaft bestehen. Und ein Beispiel ist mein Vater gewesen. Der hat halt direkt seinen Job verloren. Der hat als Verfahrensingenieur in einer Papierfabrik gearbeitet. Und die haben sie innerhalb, ich weiß nicht, 90, 91 direkt zugemacht, ist arbeitslos geworden und hat dann auch, muss ich so sagen, hat dann auch das Alkoholproblem entwickelt. Also das ist jetzt nochmal eine gute Verbindung zu unserem ersten Thema und ist halt auch an dem zerbrochen. Also der hat diese Wende nicht hinbekommen. Und da gibt es einige von meinen ehemaligen Klassenkollegen, die mir das auch berichtet haben, dass die Eltern punktuell Schwierigkeiten hatten und es halt wirklich auch tragische Schicksale dann gegeben hat, wo Leute dann auch Suizid begangen haben, wo halt wirklich die Überforderung da war, wo die Leute mit dem nicht mehr zurechtkommen konnten, plötzlich arbeitslos zu sein und in einem neuen System zu sein, was man überhaupt nicht kennt.
Du sagst, dein Vater jetzt mit Alkoholsucht, ist das vielleicht auch der Grund für deine Berufswahl?
Ich habe mir das mal überlegt. Also das ist eben schon lange her, dass mein Vater dann eben auch leider früh verstorben ist, weil er eben auch geraucht hat und getrunken hat. Also geraucht hat er immer, getrunken hat er dann erst, nachdem er arbeitslos geworden ist und ist dann halt auch an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung früh gestorben. Und ich habe mir das so überlegt, im Nachhinein ist das vielleicht auch ein Stück weit im Unbewusstsein da und das hat den Weg vielleicht auch geebnet. Also ich habe Sport studiert. Ich bin ursprünglich ja als Sportwissenschaftler, Rehabilitation, Prävention in der Therapie gewesen und bin dann über die betriebliche Gesundheitsförderung, habe dann nochmal eine Ausbildung, Master gemacht in Gesundheitsmanagement und bin dann so in diesen Suchtpräventionsbereich gekommen. Und da mein Großvater das Alkoholproblem hatte und eben mein Vater am Ende eben auch, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht mitgeschwungen hat, aber nicht bewusst.
Seit wann bist du in der Schweiz?
Ich bin seit Dezember 2000 in der Schweiz. Das sind jetzt also fast 25 Jahre. Und ich fühle mich sehr wohl hier und möchte auch nicht wieder zurück. Also das ist jetzt hier meine Heimat und von dem her bin ich sehr froh, dass ich hierher kommen konnte.
Und Schweizerdeutsch? Noch nicht gelernt.
Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch hat meine Frau mir quasi so ein bisschen vorenthalten. Sie ist Luzernerin und sie habe ich dann eben gleich am Anfang kennengelernt, vor 24 Jahren, als ich das eigentlich gar nicht vorhatte, hier zu bleiben. Und da hat sie gesagt, ja, ich finde Schweizerdeutsch bei Deutschen, das klingt irgendwie für ihre Ohren nicht so richtig. Und dann hat sie mich quasi so gebeten, doch komm, du sprichst so schön Hochdeutsch, sprich du Hochdeutsch und ich Schweizerdeutsch und genau, bleib dabei und so habe ich das dann irgendwie auch gehandhabt. Und
ich kenne solche, die switchen können, wo es fast nicht, aber weißt du noch.
Ja, ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Mir passiert es mit den Kindern manchmal, weil die sprechen ja immer Schweizerdeutsch mit mir und da rutscht mir dann auch manchmal was raus. Aber grundsätzlich versuche ich wirklich da bei meinem Hochdeutsch zu bleiben und ich fahre damit auch gut und man hört, wo ich herkomme, aber das ist auch überhaupt kein Problem und das ist auch in Ordnung so.
Also recht herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch, Sven. Und jetzt wollen wir aber doch noch etwas auf Schweizerdeutsch hören. Eine Verabschiedung oder einen Jahreswunsch oder schöne Weihnachten oder irgendetwas so. Das geht.
Ja, also ich kann auf jeden Fall mal schöne Weihnachten miteinander wünschen und ein gutes Neues. Und merci vielmal, dass ich hier sein durfte, dass ich schon
mal Deutsch. Ja, es ist so ein Mischmasch. Das ist noch nicht ganz, es ist noch ein bisschen
mehr. Hätte können schlimmer sein. Ja, recht herzlichen Dank dir. Das wünschen wir dir auch.
Merci. Danke.
Und euch wünschen wir das auch. Ganz schöne Weihnachten, alles Gute fürs neue Jahr und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Jahr wieder reinhört bei Geschichten aus allen Schichten mit dem Greg
und mit dem Cree.
Tschüss.
Tschüss.
Recht herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, es hat noch viele andere spannende Folgen, die ihr noch hören könnt. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört und nochmal reinhört. Oh nein.
Und nochmal reinhört.
Genau.
Tschüss. Dann hören wir auf.
Tschüss. Tschüss zusammen.